Was war das für Kabinen? Was waren die Rektoren, die Rebbes dort unterrichtet haben? Bevor ich aber zum Seminar selber komme, möchte ich einen historischen Rahmen geben, der zum Seminar überhaupt gebracht hat. Warum gründet Rav Hildesheimer überhaupt 1873 ein Seminar in Berlin? Warum macht er das? Bevor wir über 1873 reden, gehen wir 100 Jahre zurück, 1772. 1772, der deutsche Staat hat eine Frage. Die Frage ist, die Ärzte sagen, dass die Menschen, die sterben, die wachen wieder auf. Nicht jeder, der gestorben ist, gilt als Toter. Und um festzustellen, dass der Mensch wirklich gestorben ist, hatte die Regierung keine Idee, dass die Menschen in der Leichenschau für einige Tage liegen lässt. Und wenn der Mensch zu verwesen beginnt, ab dem Moment kann man ihn begraben. Und man hat die Rabbonim angefragt in Deutschland, was sie dazu sagen. Werden die jüdischen Gemeinden da mitmachen oder haben die jüdischen Gemeinden mit ein Problem? Wer war damals vis-à-vis der Regierung eine Vertretung für das deutsche Judentum? Das war Mendelssohn. Man hat Mendelssohn gefragt, Moses Mendelssohn, was ist die Halloche? Was kann man machen? Mendelssohn hat eine Tshuva geschrieben, eine Response, und außer halachischen Gründen, die er da gebracht hat, brachte er neue Gründe rein. Er sagte, Juden wurden begraben in Katakomben vor 2000 Jahren, es gab keine Erdbestattungen, und dann hat er mit verschiedenen linguistischen Mitteln versucht, Halloche zu interpretieren. Und die Rabbonim der damaligen Zeit waren nicht so, waren etwas verwirrt. Wie sollen sie mit so einer Tshuva umgehen? Kann er unser Judentum repräsentieren? Ist die Art und Weise, wie er Halloche weiterträgt, unsere Art und Weise? Und viele Rabbonim wussten nicht, wie sie auf so eine Tshuva antworten müssen. Linguistische Antworten hatten sie nicht. Historische Antworten hatten sie nicht. In der Halloche konnten sie noch mit ihm argumentieren. Aber in den anderen Bereichen, was sollten sie sagen? Also schrieben sie an Rabbiner Jakob Emden. Damals auf Jakob Emden war der größte Gottesbeteurer in Deutschland, zusammen mit Rabbinus Ebeschitz, aber man schrieb an Rabbi Jakob Emden. Und Rabbi Jakob Emden hat gesagt, er konnte antworten, Rabbi Jakob Emden war geläufig in den Wissenschaften ebenfalls. Rabbi Jakob Emden hat gesagt, er sieht eine Zeit kommend für Deutschland, wenn Mendelssohn und seine Talmidim weiter und weiter vis-à-vis der Regierung des Judentum repräsentieren werden, sieht er eine Zeit kommen, wo das orthodoxe Judentum sich irgendwie verteidigen muss. Wenn sie nicht in der Lage sein werden, sich zu verteidigen, werden sie in Deutschland untergehen, schneller als sie glauben. Aus diesem Grund, ob Jakob Emden aus seiner Generation, er hat noch gegen die Reste vom Shabtai Zvi gekämpft. Aber in der nächsten Generation hat er gesagt, dass der neue Shabtai Zvi, also der neue Kampf wird sein, die Assimilation und das reformierte Judentum. Aus diesem Grund schon in der nächsten Generation hat einer seiner Talmidim, sein Name war Rav Avrom Bing, ist nicht so bekannt. Rav Avrom Bing war Rabbiner in Würzburg und er hat eine Yeshive gegründet, man nannte sie damals die akademische Yeshive. Warum war sie akademisch? Es war eine klassische Yeshive, man hat gelernt, drei Storien. Aber Rav Avrom Bing hat gemeint, seine Talmidim sollen auch in die Universität gehen. Nicht, weil er gemeint hat, dass das Studium in der Universität zu der Teure etwas beitragen würde. Nein, er hat gemeint, um in der Lage zu sein, zu argumentieren, um in der Lage zu sein, mit der größten Mehrheit der Juden damals ins Gespräch zu kommen, müssen die nächsten Rabbonim, die er ausgebildet hat, sie müssen in der Lage sein, dieselbe Sprache zu haben, wie die Juden zu seiner Zeit. Deswegen hat er diese Yeshive gemacht. In der Yeshive waren bekannte Talmidim von Rabbiner Bing, waren Rabbiner Ettlinger, der Ochlaner, dann der Rabbiner Bamberger, der Würzburger Rov, dann Chacham Bernays, das war der Rebbe von Rabbiner Hirsch. Also eigentlich die großen Rabbonim, die damals Deutschland im 19. Jahrhundert geprägt haben, waren Talmidim dieser Yeshive von Rabbiner Bing. Dazu kommt noch, dass die klassischen Yeshives damals in Deutschland, die in Frankfurt waren und in Fürth und in Altona, sie alle wurden geschlossen. Der Staat meinte, die Yeshive sei nicht mehr komfortabel, die entspricht nicht mehr den, den Anforderungen des Staates war nicht mehr konform und aus diesem Grund mussten sie schließen. Also hat Rabbiner Pink die nächste Rabbinergeneration erzogen und Rav Ettlinger, der auch Lener war dann der Rosh Yeshiva, der Rebbe von Rabbiner Hildesheimer. Rabbiner Hildesheimer, das war der Gründer des Rabbinerseminars. Und Rav Ettlinger hat schon zu seiner Zeit, außer seinen Werken auf Loschen Koidisch, er hat den Binyan Zion, das ist ein Responsorwerk, oder sein Perisch auf den Chumisch, hat er, das allergrößte Werk, was er gemacht hat, war auf die Gemorre natürlich, der Ochlaner, aber einer seiner größten Werke war in deutscher Sprache der treue Ziehungswächter. Der treue Ziehungswächter, das war ein Periodika, eine Zeitschrift, und die kam raus mit verschiedenen Themen, wo seine Talmidim der Reform geantwortet haben, in deren Sprache, das heißt, die orthodoxen Rabbonim haben gezeigt, sie haben auch eine Antwort. Und was die Reform bringt, Beweise aus der Geschichte, aus der Linguistik, aus den Wissenschaften, wie können das auch beantworten? Und das war ihm wichtig. Es war ihm wichtig, eine Generation von Rabbonim zu erziehen, die in der Lage sein wird, wirklich das Judentum in Deutschland zu retten. Und in diesem Geiste, wenn wir von diesem historischen Kontext sprechen, wo wir von einer Anzahl von Juden reden, wo vielleicht 15 oder 20% orthodox waren und 80% mittlerweile entweder reformiert oder überhaupt schon gemischt verheiratet, reden wir von einer Zeit, wo die Orthodoxie im Laufe von 50 Jahren in so einer Masse abgenommen hat, dass um zu überleben, mussten die meisten mitmachen. Es musste eine neue Art von Rabbonus in Deutschland da sein, ansonsten hat man befürchtet, das Judentum wird da einfach nicht mehr überleben. Und in dieser Szene tritt Rabbiner Hildesheimer auf. Rabbiner Hildesheimer, in diesem Moment, wo es immer mehr und mehr junge Menschen gibt, die die Tradition verlassen, es gibt ein Memoiren von Moreno Jakob Rosenheim. Rosenheim war der Gründungspräsident der Agudas Israel aus Frankfurt. Rabbiner Rosenheim schreibt, als er ein kleines Kind war er mal unterwegs mit einem seiner Verwandten, beim Spaziergang mit Rabbiner Hirsch. Und Rabbiner Hirsch hat gesagt zu dem Erwachsenen, Rabbiner Rosenheim hat das damals als Kind gehört, er hat gesagt, ich wäre glücklich, sagte Rabbiner Hirsch, wenn ein Fünftel meiner Schule, meiner Schüler, überhaupt noch religiös bleibt. Und wir reden von der Schule von Rabbiner Hirsch, die eine Schule war von der IRG, von der damaligen Austrittsgemeinde von Frankfurt. Und er hat gemeint, ich wäre glücklich, wenn ein Fünftel meiner Talmidim überhaupt noch in der Tradition erhalten bleibt. Also die Assimilation hat damals gewütet, nicht weniger als heute. Und in dieser Zeit kommt Rabbiner Hildesheimer und erstmal Rabbiner in Eisenstadt, Österreich-Ungarn und versucht dort eine Yeshiva aufzumachen, ganz im Geiste seiner Lehrer von Rav Ettlinger und dann davor von Rabbiner Pink. Eine Yeshiva, die Rabbonim ausbildet, im Geiste von, dass man lernt Torah, drei Storim, aber auch dazu Limud Chol. Aber die Limud Chol, die wir später noch im Detail sehen werden, waren anders, als Rabbiner Hirsch es verstanden hat. Die Limud Chol von Rav Hildesheimer, sie waren wirklich nur als Stütze da, um in der Lage zu sein, mit den anderen zu diskutieren, um in der Lage zu sein, Fragen zu beantworten. Nach Rabbiner Hildesheimer, er wurde immer genannt von seinem Zeit Genoss, wurde er genannt der Wolf des alten Schlages. Und Rabbiner Hirsch war der moderne Rabbiner, wie ich später erklären werde, warum. Also Rabbiner Hildesheimer, für ihn war Limud Chol nicht der integrale Teil von der Teure, wie Rabbiner Hirsch gehalten hat, sondern für ihn war Limud Chol und die Wissenschaft war ein notwendiges Hilfsmittel, um in der Lage zu sein, mit den reformierten Rabbinern und mit den assimilierten Juden, mit der Jugend überhaupt, ins Gespräch zu kommen. Es gibt einen interessanten Artikel von dem Schüler von Rabbiner Hildesheimer, Rabbiner Hoffmann. Er war der Autor des Melamed Lehoil, ein wichtiges Responsorwerk, er war der spätere Rektor des Rabbinerseminars. Der Melamed Lehoil, er schreibt dort, dass die Wissenschaft, so nennt er das, die Wissenschaft legt es gleich mit Jofes, Shem Cham Jofes. Jofes, unsere Weisen sagen, das war die Schönheit, Miloshen Yafe, die Schönheit der griechischen Sprache, dann sagt der Apostel, dass Iopes ist Vaishkon Boer Shem. Dass Iopes ist, er weilt in den Zelten von Shem. Shem, das war die Teure. Und der Iopes erweilt dort, er ist ein Gast. Er ist ein Gast, aber wer gibt an, wo lang es geht? Der Gastgeber, der Herrscher des Oils. Das war die Meinung von Rabbi Hildesheimer. Lemude Choyl sind nur ein Gast bei uns. Wir nehmen sie zu Gast, wir werden später sehen, was für einen großen Unterschied das gemacht hat. Ob Lemude Choyl und die Wissenschaft nur ein Gast bei einem sind, oder ob sie integraler Teil der Torah sind. Das werden wir später sehen. Auf jeden Fall, in diesem Geiste macht er eine Schule auf, eine Rabbinerschule in Eisenstadt, aber er hat mit großem Widerstand zu kämpfen. Die ungarischen Rabbonim, vor allem die chassidischen Rabbonim aus Ungarn, finden das gar nicht gut, dass Rabbonim ausgebildet werden in Eisenstadt nach diesem Geist. Und sie machen eine Versammlung und beraten sich, ob man Rabbiner Hildesheimer aus Österreich-Ungarn verbannen sollte. Und es kommen Briefe hin und zurück, und man sagt, er zerstört das Judentum, er macht nicht das, was sein sollte, und man macht eine Synode, eine Versammlung, und man entscheidet sich, Rabbiner Hildesheimers an die Regierung zu gehen, dass man seine Yeshiva schließen muss. Und das ist auch passiert, man ist angetreten an die Regierung, man hat gesagt, dass Rabbiner Hildesheimer schafft keine Rabbiner, die dem Königtum von Österreich-Ungarn im Einklang stehen, und er musste seine Yeshiva schließen. Aber er hatte eine andere Möglichkeit. Er hat gemeint, er hat verstanden, dass in Österreich-Ungarn war noch nicht fruchtbarer Boden für seine Lehre, aber Deutschland ja. So kam er 1869 nach Deutschland, wurde Rabbiner von Berlin, aber hat dem Vorstand gesagt, ich werde nur Rabbiner von Berlin unter einer Bedingung, dass ich ein Beis Medrash Rabbonim aufmachen kann. Ich möchte nicht einfach ein Pulpit-Rabbi sein, jemand, der Drosches gibt und für Kashrus sorgt und für andere Fragen. Ich möchte ein Machanech sein. Ich möchte jemand, der eine neue Generation von Rabbinern aufstehen lässt hier in Deutschland. Und der Vorstand war damit einverstanden und so kam er nach Berlin, nahm seine engsten Talmidim mit, einer von denen war Rabbiner Hoffmann, den ich vorhin erwähnt habe, und öffnete so sein Berliner Rabbinerseminar. Das Berliner Rabbinerseminar, als es geöffnet wurde, 1873, fand aber auch nicht in Deutschland Gunst in allen Augen. Vor allen Dingen in der Orthodoxie von Frankfurt. Um Rabbiner Hirsch war man nicht so zufrieden mit diesem Seminar. Warum war man nicht so zufrieden? Erstens, Rabbiner Hirsch in seiner Ideologie hat gemeint, dass das Wichtigste ist in der Ausbildung, ist erstmal Lehrer auszubilden, nicht Rabbonim. Und wenn man Rabbonim ausbildet, müssen die Rabbonim sicher nicht solche wissenschaftliche Rabbonim sein wie der Rabbiner Hildesheimer. Warum? Weil wenn man sich mit Wissenschaft befasst und nach dem Curriculum von Rabbiner Hildesheimer war die Wissenschaft, mit der man sich befasst hat, Wissenschaft wie Bibelkritik, das heißt, man musste Autoren lesen, die Authentizität der Torah in Frage stellten. Man musste sich mit Responsen von anderen Reformrabbinern rumschlagen. Und bevor man auf die Responsen von den Reformrabbinern antwortet, muss man ja die zuerst lesen. Man musste also in Bereiche eintreten bei seinem Studium, die in Yeshivas überhaupt nicht studiert worden sind. Und wer weiß, schrieb einst Rabbiner Hirsch, dass vielleicht werden die Talmidim mehr lernen von der Bibelkritik, als sie am Ende mehr lernen werden, wie man die Bibelkritik, wie man dagegen wird, wie man dagegen verteidigt. Und in diesem Konstrukt hat der Rabbiner Hirsch gesagt, wir lernen Teilraum der Achelitz, das heißt, wir haben eine Allgemeinbildung, wir müssen Balabatim erziehen für die orthodoxen Gemeinden, wir brauchen Lehrer, aber wissenschaftliche Rabbiner, die sich auseinandersetzen mit Quilo und Apikosus, das ist nicht etwas für uns. Das können wir nicht machen. Und dieses Seminar ist gefährlich. Aus diesem Grund hatte Rabbiner Hildesheimer hatte zwar persönlich ein gutes Verhältnis mit Rav Hirsch, aber hatte ein Problem. Er brauchte Geld, um die Schule aufzumachen. Und wenn Rabbiner Hirsch sagt, dass das kein guter Platz ist, dann wird er auch viel weniger Sponsoren bekommen für sein Seminar. Also hat er sein Seminar gegründet, erstmal ohne Einverständnis der Frankfurter Orthodoxie, und führte es an, sehr bescheiden, mit 3 Lehrern, 10 Schülern, und so begann er zu unterrichten. Aber mit der Zeit, nach den ersten Abgängen seiner Alumnis, sahen die Leute in Deutschland große Früchte. Sie sahen, dass tatsächlich diejenigen, die abgehen vom Seminar, die wissen schon, wie man in Bibelkritik umgeht. Sie wissen schon, wie man antwortet auf die Argumente der Reform. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele. Es gab damals einen Herr Wiener. Herr Wiener hat ein Werk verfasst, wo er die ganze Kaschrus in Frage stellt. Wie macht er das? Indem er vergleicht die Kaschrus mit antiken ägyptischen Riten und mit historischen Nachweisen, wie die alten Ägypter gegessen haben, und deswegen hat die Teure das auch übernommen. Jetzt, wie soll ein Rabbiner daran angehen, wenn er nicht die Geschichte des alten Ägypten kennt? Wenn er gar nicht mal die altbabylonischen und altägyptischen Schriften lesen kann? Wie soll er überhaupt darauf antworten? Aber in der Hirsch hat gemeint, man braucht darauf nicht antworten. Wer das glaubt, soll das glauben. Für uns ist wichtig, unser Zibur, unsere Gemeinschaft zu retten. Aber Rabbiner Hildesheim hat gesagt, nein. Wir haben ein Achraies für die gesamte Gesellschaft, für die gesamte jüdische Gemeinschaft. Egal wie weit sie von Jüdischkeit entfernt sind, müssen wir in der Lage sein, gegen das zu argumentieren. Man hat ein ganzes Werk verfasst, sein Schüler, Herr Hoffmann hat einen ganzen Chibur verfasst gegen dieses Buch über Kaschus. Und wir wissen, dass Kaschus ja mit der Shemaim ist. Und warum wir ja daran glauben, trotz der historischen Beweise, die dort gebracht werden. Oder andere Sachen. Die Infragestellung des Siddus. Damals hat man versucht, den Siddu zu verändern, die Maschia rauszulassen aus dem Siddu. Man hat angefangen, die Biografien zu schreiben und die Tanoim und die Amoroim. Die Tanoim wurden dann zu Menschen und die Amoroim zu Menschen mit vielen Fehlern. Und jemand muss doch darauf antworten. Also die Schüler von Rabbiner Hildesheim haben sich als Aufgabe genommen, da Antwort zu leisten. Und einer der Schüler dann, Rabbiner Hoffmann, hat gesagt, außer dass wir antworten, schreibe ich doch mal was von mir selber. Und so schrieb er eine Biografie von Mar Shmuel. Shmuel, das war ein Amorer in der Gemorre. Und er schrieb die Biografie von Mar Shmuel. Jetzt, als er das schrieb, musste er natürlich, um das zu schreiben, musste er in Frage stellen andere Schriften der damaligen reformierten Gelehrten und der sogenannten Wissenschaft des Judentums. Und als er dann verschiedene Leute zitierte in seiner Arbeit, war Rabbiner Hirsch wieder nicht zufrieden. Gesagt, wie kann das sein, ein Melamed, ein Rebbe in einer Yeshive, bringt Zitate von Apikorsin, von Kofrim. Und es gab wieder ein schriftliches Hin und Her zwischen Rabbiner Hildesheim und Rabbiner Hirsch, bis am Ende sich einer namens Rabnossen Adler, Rabbiner Nathan Adler, das war nicht der Rav von dem Chasam Seufer, sondern Rabbiner Nathan Adler war der Chief Rabbi of England, of Great Britain, und er hat sich eingemischt und er hat Folgendes geschrieben an Rabbiner Hirsch. Er hat gesagt, Sie haben recht, Rabbiner Hirsch, mit Ihren Befürchtungen, dass der junge Rabbiner Hoffmann, er war damals 29, dass er solche Werke verfasst. Aber Sie müssen wissen, was er macht und was Rabbiner Hildesheimer tut. Ihre einzige Kabonne, Ihre einzige Absicht, die Sie verfolgen, ist Kiruf zu machen in Deutschland. Mekare Vechoikim zu sein. Um die weit entfernten Juden, die so verwirrt sind von allem Schriftentum, mit was sie überwältigt werden, um sie davon zu befreien. Das ist ihre einzige Absicht. Lassen Sie den jungen Mann schreiben. Lassen Sie ihn sein Werk verrichten. Und es gibt einen Bericht später, es gab eine Zeitschrift Yeshurun. Es gibt zwei Yeshurun. Es gibt einen Frankfurter Yeshurun und einen Berliner Yeshurun. Und der Berliner Yeshurun, der Redakteur ist Josef Wohlgemuth, er schreibt dort in einer Notiz, dass Rabbiner Hirsch fuhr persönlich nach Berlin, um Rabbiner Hoffmann, das ist der Autor von Mar Shmuel, der Melamed Olam, ihm persönlich zu hören. Und er kam in ein Gespräch mit ihm und er fand in ihm, dass er ein feiner, guter Talmid Chochem ist und dass er sich zurückzieht von alten Schriften, die er gegen ihn verfasst hat. Und so, ab dem kam die große Wende, dass auch die Frankfurter Orthodoxie gesagt hat, das Rabbinerseminar hat sich jetzt ein paar Jahre bewiesen, also können wir die auch unterstützen. Und sobald das Geld aus Frankfurt kam, strömten die Talmidim aus ganz Deutschland, sodass das Rabbinerseminar zu einer Institution heranwuchs, die ungefähr, man rechnet zwischen 600 und 700 Absolventen gehabt hat, in seinem Bestehen von 65 Jahren. Kommen wir ein bisschen in die Details von Torah im Derech Eretz und Frauenunterricht und noch andere Sachen, die Rabbiner Hildesheimer eingeführt hat. Ich habe schon vorhin erwähnt, dass die Talmidim von Rabbiner Hildesheimer haben ein Studium verfolgt, wo man verschiedene Wissenschaften angeeignet hat, aber diese aneignenden Wissenschaften man war davon überzeugt, dass es nicht ein Teil der Torah ist. Das heißt, es gibt die Torah, das sind die Quellen unserer Weisen, und dann gibt es noch andere Hilfsmittel, die uns helfen, die Torah besser zu verstehen. In dem Sinne, diese Wissenschaften, entweder sie zu verstehen oder sie zu verteidigen, aber es sind alles Hilfsmittel. Das ist, was Herr Wieler vorhin gemeint hat mit Torah und Mada. Das war die Ansicht von Rabbiner Hildesheimer und seiner Schule. Rabbiner Hirsch im Gegensatz dazu, das, was wir nennen Torah im Derech Eretz. Derech Eretz ist nicht das ein Hilfsmittel. Wenn man Rabbiner Hirsch Schriften sieht, war Derech Eretz ein Teil von Teure. Er hat gemeint, dass genauso wie es eine Mitzwa ist, eine Mitzwa ist Teure zu erlernen, ist auch eine Mitzwa einen Beruf zu erlernen. Nicht, dass es etwas Zusätzliches ist, sondern es ist ein integraler Teil. Jetzt, abhängig davon, wie man das lernt, wie Limudechol, wie das Profane zu sehen ist, ist natürlich auch zu sehen, wie tief geht man in die Wissenschaft. Denn sobald Wissenschaft mit Apikosu zu tun hat, sobald es Quellen sind wie Bibelkritik und so weiter, kann es sicher nicht Teil der Teure sein. Deswegen war für Rabbiner Hirsch das ein No-Go. All diese Bibelkritiken, all diese Bereiche waren für ihn sicher nicht ein Teil für seine Schule. Vielleicht hat er das selber gelernt. Es gibt im späteren Yeshuven, gibt es ein paar Artikel, die beweisen, dass Rabbiner Hirsch und seinem Perusch auf Chumisch ganz genau gewusst hat, was die Bibelkritiker sagen und andeutet in seinem Perusch auf den Chumisch, wie man die Bibelkritik gegenargumentiert. Aber er hat nie offen darüber gesprochen. Das war Rabbiner Hirsch. Für ihn war wichtig, Torah in der Cheretz muss Balabatim werden. Allgemeinbildung, es ist wichtig. Man kann auch Musser lernen von Goethe und von Schiller. Das ist für ihn wichtig. Für das Rabbinerseminar war das nicht so. Jede Wissenschaft, jeder Dovachol ist nur ein Hilfsmittel. Eine schöne Zugabe, um sich verteidigen zu können. Deshalb, interessanterweise, trotz dass so viel studiert worden ist auf dem Berliner Rabbinerseminar, haben die Rabbonim niemals Philosophie gehabt. Sie haben niemals philosophische Schriften von jüdischen oder nicht-jüdischen Philosophen gelesen. Sie hatten niemals Literatur. Das hatten sie nicht. Es gab nicht, wie kann man Musa aus Schiller lernen. Das gab es nicht. Es gibt bei Rabbiner Hirsch die Ansprache über Schiller, über die Glocke von Schiller, das gibt es ja. Aber auch in der Hildesheimer findet man sowas nicht. Man findet es nicht. Warum nicht? Weil er gemeint hat, wir müssen mit Argumenten kommen, mit wissenschaftlichen Argumenten, die schlagfertig sind. Philosophische Argumente, darüber kann man diskutieren. Manche meinen so, die anderen meinen so. Das ist nicht überzeugend. Wir müssen überzeugen mit Fakten, mit Hard Facts. Es geht sogar so weit, dass ich habe vorhin erwähnt, die Memoiren von Jakob Rosenheim. Wenn Rosenheim hat mal geschrieben, dass als er ein Jugendlicher war, hat ihn an der Jiddischkeit erhalten, das Buch von Rabbiner Hoffmann über den Shulchan Aruch und nicht der Chauref von Rabbiner Hirsch. Was hat er damit gemeint? Er hat damit gemeint, dass das Buch von Rabbiner Hoffmann über den Shulchan Aruch, es gab zur damaligen Zeit verschiedene Antisemiten, die beweisen wollten, dass der Shulchan Aruch, die Gesetze im Shulchan Aruch über die Nichtjuden, das ist rassistisch ist, dass die Juden gegen die Nichtjuden sind und alle Gesetze unfair sind. Und Rabbiner Hoffmann hat sich zur Aufgabe genommen, jedes einzelne Gesetz im Shulchan Aruch, wo Nichtjuden erwähnt werden, genau zu analysieren und davon ein Chibur, ein Werk rauszugeben. Das heißt, der Shulchan Aruch und die Rabbinen, was sie zu Nichtjuden halten, und hat es rausgegeben und viele, viele junge Leute wurden davon inspiriert. Auch Rabbiner Rosenheim, weil sie gesehen haben, weil sie waren junge Menschen, waren in der nicht-jüdischen Gesellschaft. Und sie konnten sich nicht vorstellen, unsere Jiddischkeit redet so schlecht über Nichtjuden. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Und mit diesem Werk von Rabbiner Hoffmann über den Shulchan Aruch hat er geschafft, am Derech zu bleiben. Eine weitere Sache, die damals sehr modern war, was Rabbiner Hildesheimer eingeführt hat, war der Unterricht an Frauen. Man weiß schon, dass Rabbiner Hirsch hatte schon Mädchenunterricht, aber es gibt die Geschichte von Rabbi Soel Salanter. Rabbi Soel Salanter kam in Berlin besuchen und er sah den Frauenunterricht den Rav Hildesheimer erteilt hat, und hat gesagt, ich kann dir eines sagen, hat Rav Hildesheimer gesagt, wenn du in Litauen wärst, wärst du schon längst im Cherem gewesen. Aber, hat er gesagt, wo ich dich sehe, und ich sehe, wie die Mädchen hier Torah lernen und am Weg von Jüdischkeit bleiben, beneide ich dein Olam Habo. Das hat er gesagt. Und 50 Jahre später wissen wir dann, Sarah Shanira und Chofetz Chaim und der gute Sisol hat auch angefangen, Mädchenunterricht zu geben. Aber Rabbiner Hildesheimer hat schon viel früher in Deutschland erkannt, dass das eine Notwendigkeit ist, um die Mädchen an der Jüdischkeit zu lassen. Zu erhalten. Die Schule, die er gehabt hat, hat eine Religionsschule gehabt, außer dem Rabbinerseminar. Die Rabbonen dort gelernt haben, nur um einen Überblick zu haben, das Studium dauerte 7 Jahre in dem Rabbinerseminar. Und es begann um 6 Uhr, begann Schache, 6 Uhr morgens. Im Winter hatten sie um 6 Uhr morgens einen anderen Zeit, haben sie was anderes gelernt. Es hat geendet um 11 Uhr abends. Ja, also das war das Curriculum, also ein sehr strenges Curriculum. Man hat gelernt in 7 Jahren, man hat gelernt alles außer Chosche Mishpat. Weil Chosche Mishpat war in den damaligen Gemeinden, das meiste war schon geregelt von dem Staat. Die außer in Altona, Zeit von Rabbi Ettlinger, haben die Dayonim überhaupt keine Kraft mehr gehabt, in Chosche Mishpat Entscheidungen zu treffen. Und aus diesem Grund hat man gelernt, viele Teile von Arachaim, von Ebene Ezer, von Yeredeh. Und also das Studium war sehr halachisch relevant natürlich und, wie ich davor gesagt habe, in den Wissenschaften. Aber aus dem Seminar hatte noch Rabbiner Hildesheimer eine Religionsschule in Berlin für Jugendliche. Diese Religionsschule umfasste damals 1000 Schüler. Das war die Schule von Berlin, das war die größte Religionsschule in ganz Deutschland. Und für ihn war das sehr wichtig, dass in diese Religionsschule Kinder gekommen sind aus den verschiedensten Spektren von den jüdischen Leuten in Deutschland. Und dazu komme ich zu einem nächsten Thema, nämlich zum Thema Einheitsgemeinde, Austrittsgemeinde. Die Altes Israel, das war die Gemeinde, zu der Rabbiner Hildesheimer gehörte, war eine Austrittsgemeinde. Genauso wie die Gemeinde IRG in Frankfurt. Nur es gab einen Unterschied. Man sagte eine Anekdote, dass als die Altes Israel zu einer Austrittsgemeinde geworden ist, sagten alle Boruch Dayen Ho'emes. Als die IRG Frankfurt zu einer Austrittsgemeinde geworden, sagten alle Shechianu Kimanu. Was heißt diese Anekdote? Was heißt das? Was bedeutet das? Das bedeutet das Folgende. Rabbiner Hildesheimer war der Ansicht, dass er, seine Gemeinde, muss eine Austrittsgemeinde sein. Aber die Talmidim, die er herausschickt, die Talmidim, die in Deutschland Kiruf Recholki machen müssen, also weit entfernte Leute zurück zur Jüdischkeit bringen müssen, diese Gemeinden, man muss in die Einheitsgemeinden rein. Wenn man nicht in die Einheitsgemeinden reingeht, sondern sie der Reform überlässt, wie wir davor erwähnt haben, ist die Jüdischkeit verloren. Deswegen in seiner eigenen Gemeinde, ich kann mal ein Beispiel nehmen, es gibt eine Schuhe von Rabbiner Hoffmann, über wie kann man einen Michal Shabbos, kann man ihn vordarmen lassen, wenn er Jahrzeit hat. Und er schreibt dort in seiner Tshuva, dass eigentlich gemäß Statuten der Adas Yisrael war das nicht erlaubt, das zu machen. Es durften keine Mechalel Shabbos Mitglieder sein, und Mechalel Shabbos konnten auch nicht vordarmen. Aber einmal ist ein Mechalel Shabbos gekommen, in die Adas Yisrael und wollte vordarmen, und der Gabbai hat gesagt, nein, es tut uns leid, sie können das nicht machen. Und Ibn Hoffmann hat interveniert, hat gesagt, doch, wir lassen ihn das machen. Und Ibn Hoffmann erzählt dann, dass es gibt noch ein Addendum, ich habe sie in Handschrift. Es gibt ein Addendum zu der Tshuva, ist nicht gedruckt in dem Melamed Lehoil. Er schreibt dort in der Tshuva, dass dieser Mensch hat angefangen, zu der Chevrat Shas zu kommen, weil er musste im Ovel Yakadosh sagen. Und die Chevrat Shas, das war, man hat jeden Tag dafür irgendwie gelernt, schon damals. Also nicht mamisch jeden Tag kein Darf, aber die Idee war, dass man den ganzen Shas beendet. Und er hat, weil er aufgenommen worden ist für diesen Kaddish, ist er angefangen zu gehen zum Dafyami, hat gelernt mit ihm, und später ist er geworden, hat er angefangen, mehr Sachen zu halten, hat seine Kinder in die Religionsschule geschickt, und das war ganz im Geiste von Rav Hildesheimer. Hildesheimer hat gemeint, wir müssen eine Austrittsgemeinde sein, wir müssen auf unsere Werte bestehen, aber nichtsdestotrotz haben wir einen Achreis für die gesamte jüdische Gemeinschaft in Deutschland. Es ist ähnlich, wir haben in der Parsche, wir haben unsere Parsche heute geleimt, dass Avraham Avinu, wenn seine Gäste zu ihm gekommen sind, hat er zu ihnen gesagt, ihr braucht eure Füße waschen. Und wenn sie bei ihm zu Hause waren, dann erzählt, hat er gesagt, ihr braucht Brochus machen. Er hatte seine Regeln. Sein Zelt war eine Austrittsgemeinde. Er hatte seine Regeln. Man konnte nicht alles machen, was man wollte. Es war nicht ein multikulturelles Zelt, das Zelt Abrahams, das für alle offen war. Nein. Man hatte seine Regeln. Es gab Regeln. Man wäscht Hände, man macht die Brochus, man bencht, man wäscht seine Füße, wenn man ein Neuwetterbeutesorge ist. Aber nichtsdestotrotz hat man, jeder kann rein. Sogar wenn du Neuwetterbeutesorge bist, du kannst rein. Aber es gibt Regeln. Und das war wichtig für Rabbi Hildesheim. Er hat immer darauf bestanden, dass die Adas Yisroel muss eine Austrittsgemeinde sein. Und sogar wenn seine Talmidim später in Einheitsgemeinden gegangen sind, musste die Gemeindeorthodoxie extrem gestärkt werden. Der gemeindeorthodoxe Rabbiner von der Einheitsgemeinde, damals war das anders als in Basel, damals in der Einheitsgemeinde war, dass man einen Reformrabbiner und einen Orthodoxen unter einem Dach hatte, was viel, viel schwieriger war. Aber das war damals die Einheitsgemeinde. Und Sie wissen wahrscheinlich, es gab einen großen Streit damals mit dem Rabbiner Horowitz, der ein enger Talmid, ein enger Schüler von Rabbiner Hildesheimer war, und er wurde Rabbiner in der Frankfurter Einheitsgemeinde, und Rabbiner Hirsch war nicht zufrieden, dann gab es wieder Briefe mit Rabbiner Hildesheimer. Rabbiner Hildesheimer hat ihm erklärt, auch Rabbiner Horowitz ist ein feiner Talmid Chochem, ein guter Mensch, und er will wirklich nur Kirov Chochem machen. Und das war sein ständiges Argument. Sein Argument war, wir kommen nicht, um reformierte Eigenschaften zu übernehmen, sondern wir kommen, um die Juden um die jüdischen Menschen in diesen Gemeinden, um ihnen Jüdischkeit zu verleihen, Jüdischkeit zu geben. Es ging sogar so weit, dass einmal ein Talmid von Melamed Lehoi war Rabbiner in einer Einheitsgemeinde und man wollte die Orgel einführen. Jetzt, beim Rabbinerseminar war das so, man hat eine Smiche bekommen und zu Smiche gab es ein extra Dokument. Das hieß Hoda'a Ne'emana, Hoda'a Ne'emana. Die Hoda'a Ne'emana, das war ein Brief, der besagte, sollte dieser Rabbiner, dieser Absolvent in eine liberale Gemeinde gehen oder in eine Gemeinde mit Orgel, dann ist seine Smiche automatisch annulliert. Das hat man ihm mitgegeben, den Talmidim. Und tatsächlich, einmal war ein Talmid in einer Gemeinde und die Gemeinde entschied sich während seiner Amtszeit eine Orgel einzuführen. Und er hat dann geschrieben, was soll ich machen? Ich kann nicht weggehen. Was soll ich machen? Ich kann nicht weggehen. Ich brauche meine Panosse, ich will weiter meine Arbeit machen, aber in meiner Smiche steht, ich darf in so einer Gemeinde nicht amtieren. Da gibt es eine Tschuhe von Melamed Lehoi, von Rabbiner Hoffmann, darüber eine ganz lange Tschuhe, warum genau Orgelspiel verboten ist, sogar am Chol, sogar am Wochentag, nicht nur am Schabbos. Und er schreibt dort, dass dieser Talmid darf eine Ausnahme sein, er darf die Stelle behalten. Und sein Argument ist so, denn wenn du weggehst, schreibt er, dann kommt ein wird der Reformrabbiner der Einheitsgemeinde wird dann den gesamten Kultus übernehmen und dann diese Gemeinde, die du verlassen hast, was ist der Tuelis? Was ist am Ende der Nutzen davon? Aber natürlich darfst du unter der Bedingung bleiben, dass die Orgel nur am Wochentag gespielt wird. Wenn am Schabbos gespielt wird, dann kannst du nicht ein Rauch sein, weil es Chil Schabbos ist. Aber wenn es am Wochentag gespielt wird, weil deine Absicht ist, es zu bleiben, um die Orthodoxie in dieser Gemeinde zu stärken, bleibe dort und geh nicht weg. Und da gab es Briefe vom Xav Seufer zum Melamed Lehoi und er hat das erklärt, weil er hat einen großen Aufruhr gemacht, ein Talmid vom Rabbinerseminar, amtiert in einer Gemeinde mit Orgel, hat er allen argumentiert, Rabbiner Hoffmann, das stimmt, aber unsere Talmidim sind da, um für Jüdischkeit zu sorgen und Jüdischkeit zu stiften. Wenn wir das ein bisschen zusammenfassen können, was das Rabbinerseminar gemacht hat, war, wenn ich das so sagen kann, war ein erster Modell eines Kiruv-Centers für Deutschland vor dem Krieg. Wir wissen, Kiruv hat angefangen in den 60er, 70er Jahren in Amerika, aber das stimmt nicht. Kiruv hat schon angefangen viel, viel früher. Und die Talmidim, die er rausgeschickt hat, muss sagen, dass auch anfangs in der Bamberger, aber nicht so, der Würzburger Ober, nicht so damit einverstanden, aber später sein eigener Sohn ging auf das Rabbinerseminar. Man muss sagen, dass das Rabbinerseminar im Laufe seiner 65 Jahre seines Bestehens hat Rabbonim entwickelt, die wirklich das orthodoxe Judentum in den Einheitsgemeinden, in den Großgemeinden von Deutschland, in den Juden, die assimiliert waren, die weit entfernt waren, die das, soweit es ihnen möglich war, überhaupt noch erhalten haben. Das war das Berliner Rabbinerseminar, das war deren Koyach. Und wenn wir ein bisschen nachdenken über die Rektoren, wir haben nicht mehr so viel Zeit, ich nehme nur einen Rektor als Beispiel, weil er vielleicht in der Schweiz am bekanntesten ist, Rabbiner Weinberg. Also Rabbiner Yechiel Jacob Weinberg war der letzte Rektor des Seminars. Das Seminar wurde geschlossen am 10. November 1938, also gleich nach der Reichspogromnacht. Und deswegen sein Tshuva-Sefer heißt Sride Esh. Das heißt, dass die Reste oder das, was übrig geblieben ist vom Feuer, weil die Gestapo hat das gesamte, sein gesamtes Büro und das gesamte Rabbinersynod beschlagnahmt. Die Bibliothek wurde verlagert nach Prag, wo es bis heute noch ist und niemand ist in der Lage, die Bibliothek des Rabbinerseminars frei zu bekommen. Es gibt hier und da Bücher, die gerettet worden sind, aber die große Bibliothek ist noch im staatlichen Besitz der Tschechoslowakei. Und Sride Esh, weil seine ganzen Schriften, alles ist verloren gegangen. Und das Sride Esh, Rabbiner Weinberg, um zu verstehen, was für Art von Rektoren das Seminar gehabt hat. Nach dem Krieg, ich habe eine Tshuva zu Hause, die aus Montreux geschrieben hat, seine Tshuva nach Eretz Yisrael über Autopsie. Wie soll der jüdische Staat mit Autopsie umgehen? Und Rabbiner Weinberg schreibt dort, dass erstens er findet, man solle die Gedolim in Eretz Yisrael fragen. Er will mir keine halachischen Fragen beantworten. Er beantwortet nur seinen nahen Freunden halachische Fragen, aber nicht mehr dem Staat Israel, weil er aus einer Generation kommt, die vor dem Krieg ist. So schreibt er. Warum kommt er aus einer Generation, die vor dem Krieg ist? Was hat er damit gemeint? Nach dem Krieg hat man Rabbiner Weinberg zwei Positionen angeboten, die er abgelehnt hat in Eretz Yisrael. Eine Position war der Avbeistin, der Badatz zu werden in Jerusalem. Die andere Position war der Rektor der Bar-Ilan zu werden. Jetzt, wenn jemand in einer Person Rektor der Bar-Ilan werden kann und man meint auch, er kann Avbeistin von der Badatz Jerusalem werden, dann kann man sich vorstellen, was für eine Kapazität an Wissen dieser Mensch gehabt haben musste in Limude Koidisch und in Limude Choyl. Und in diesem Kontext waren auch alle vorigen Rektoren, der Rektor vor ihm, das war Rabbiner Kaplan, Rabbiner Eliavrom Kaplan, er war ein Talmud aus Slobodka, er ist sehr früh gestorben, er hat angefangen, den ersten Arzkol Schass zu schreiben. Ja, wir wissen heute, wenn ein Arzkol seinen Schass macht, dann ist es ein ganzer Keule, der das macht, es ist nicht nur eine Person. Aber Rabbiner Kaplan hat angefangen, er hatte schon den Einfall gehabt, die Idee gehabt, es war eine einfache Erklärung zu der Gemorre zu machen, die eine Zusammenfassung von verschiedenen Erscheinungen ist, hat angefangen zu schreiben, er ist früh gestorben und nur im Alter von 34 ist er gestorben. Aber um Rabbiner Kaplan zu verstehen, Rabbiner Kaplan war aus Slobodka. Es gibt eine schöne Anekdote über ihn, dass sein guter Chaver, das war Aaron Kotler, später auch Schir von Lakewood. Aaron Kotler hat an seiner Chuppe, an jedem Tag des Sheva-Broches, hat Rav Kotler eine dreistündige Drosche gesagt, wie man den Chiyu von Chuppe verstehen kann. Jeden Tag eine dreistündige Drosche. Okay, so hat man damals Sheva-Broches gemacht. Aber was hat Rabbiner Kaplan gemacht? Rabbiner Kaplan hat sich entschieden, am letzten Tag von Sheva-Broches, er hat sich gemerkt, alle Hakires, alle Erklärungen, die er gemacht hat, die Rabbiner Kotler gemacht hat, hat er sich gemerkt. Und am siebten Tag hat er gesagt, ich mache dir ein besonderes Geschenk, ich komponiere ein Violinstück. Deine Chidushim werde ich in Musik umsetzen. Und er hat dann dem Brautpaar und der ganzen Gesellschaft hat dann auf der Violine gespielt, Chidushim aus der Gemorre. Wie man das machen kann, das weiß ich nicht. Aber das war sein Talent. Er hat Poesie geschrieben. Also wir reden hier wirklich von ganz, ganz speziellen Menschen. Von Menschen, die einerseits Teure hatten, vertieft im Teure waren, einen sehr starken Glauben an Hashem hatten, starken Iras Shomayim hatten. Und andererseits aber mit beiden Beinen fest in der Wissenschaft standen. In der Lage waren, jede Argumentation abzuschlagen. Wenn man den Chumash sieht von Rabbiner Hoffmann, sein Chumash war, nur um abzuschlagen, die Bibelkritik. Es gibt so viel zu sagen. Ich möchte aber, wir sind schon weit über der Zeit, möchte schließen mit einer... haben wir noch Zeit? Ja? Okay.
Ja. Schaff es nicht um 7 Uhr.
Also, es gibt den Perisch von Rabbiner Hoffmann auf Vayikra und auf Dvorim. Es ist ein sehr schwieriger Perusch zu lesen, weil er wirklich voraussetzt, dass man die Bibelkritik kennt und gegen wen er da geht. Aber er geht ein um wirklich sehr, sehr große Säude, sehr große fundamentale Sachen und ein wenig Gedanken macht. Zum Beispiel, wie alt ist Yom Kippur. Wie alt ist der Feiertag Yom Kippur? Warum wird er im Novi fast nirgendwo erwähnt, Yom Kippur? Oder wie hat Shlomo HaMelech, wir haben das gelernt, jetzt am Yontet, wie hat er gemacht eine Suude am Yom Kippur? Hat man am Yom Kippur gefastet, nicht gefastet? Es gibt eine Gemorre darüber, aber es gibt auch historische, also es sind so viele Argumente auf den ersten Blick, wo man sich die Fragen stellt, und damit das, was ihr jetzt hören. Man muss verstehen, für die jungen Leute, für die junge Generation heute, wenn man sagt, das ist die Jetzt-Horror von heute, ist der unkontrollierte Gebrauch vom Internet oder von Filmen, von Videospielen und so weiter. Die Jetzt-Horror von damals war Bibelkritik. Das war, was die Jugend damit beschäftigt war. Die hat gesessen in den Salons mit ihren Freunden und Freundinnen und darüber diskutiert, ob die Teure mit der Schemaim ist oder nicht. Das war damals die Jetzt-Horror. Und die Rabbonim der damaligen Zeit mussten darauf antworten. Die Jugendlichen damals hatten hoffentlich genug Wärme zu Hause, aber sie hatten andere Fragen. Sie hatten Fragen von fundamentale Fragen in ihrem Glauben, wie kann man die Teure verstehen und so weiter und so weiter. Und gegen das wollte das Rabbinerseminar ankämpfen. Ich möchte schließen mit einem, nicht Zitat, aber ungefähr Zitat, einem Quasi-Zitat von Rabbiner Hoffmann aus einer seiner Drosches, die er gesagt hat bei der Öffnungsfeier von dem Rabbinerseminar. Vielleicht erzähle ich nur kurz was zu den Drosches. Ich persönlich bin ein Sammler von Schriften des Rabbinerseminars. Das ist mein Hobby. Ich sammle sie, ich mag sie, ich mag die Handschriften der Rabbonim von dort. Und ein guter Freund von mir hat mich angerufen vor 2 Jahren, hat gesagt, er hat da was gekauft von einem Dirigenten aus Israel. Dirigent hieß Kaplan. Ein Dirigent Kaplan, der im Staat Israel dirigiert hat in den 60er Jahren. Und er hat dort ein Karton gekauft, und in diesem Karton hat er etwas gefunden, wo der Stempel des Rabbinerseminars ist. Er weiß nicht genau, was es ist. Das ist so ein Heft mit 160 Seiten. Und er weiß, ich mag Rabbinerseminar-Sachen, und er hat es mir gegeben. Jetzt, als ich das gesehen habe, dieses Heft, war ich natürlich überglücklich, weil es vom Rabbinerseminar war. Alles, was vom Rabbinerseminar kommt, macht mich glücklich. Aber ich war danach doppelt glücklich, weil ich gesehen habe, dass eine Handschrift von Rabbiner Hoffmann war. Eine ungedruckte Handschrift. Das waren 160 Seiten seiner Drosches, deine Ansprachen, die er gehalten hat im Rabbinerseminar. Was besonders an dieser Handschrift ist, ist nicht nur, dass eine Handschrift von Rabbiner Hoffmann ist, besonders ist, dass dort ist Drusch, dort interpretierte die Ideologie des Rabbinerseminars sein Talmidim. Das finden wir nicht in den Schriften. Alle Schriften von Rabbiner Hildesheim, Rabbiner Hoffmann, später von Rabbiner Kaplan, ein bisschen von Rabbiner Weinberg, handeln immer über wissenschaftliche, halachische Argumentation, aber nie über die Ideologie. Was war die Ideologie? Von Rabbiner Hirsch hat man unzählige Schriften, was seine Ideologie war. Aber was war die Ideologie des Seminars? Und deswegen hat es mich so glücklich gestimmt, dass ich jetzt endlich eine Schrift hatte, wo ich ein bisschen reinlesen konnte, wie haben die Leute gedacht und was haben sie gesehen. Und er schreibt dort in der Ansprache 2 Punkte, die ich gerne herausbringen möchte. Der erste Punkt, denn er schreibt, ist, dass das Allerwichtigste für ihn, bei seinen Talmidim, ist der Yiras Shamayim, den sie haben. Die Gottesfurcht, die sie mitbringen. Trotz des großen Wissens an Teure, das sie haben, und des großen Wissens an Wissenschaft, sagte, wir dürfen jeden Tag das bitte gib von dir, von dir. Wir bitten, dass die Weisheit, die wir bekommen, von der Kodesh Baruch Hu, dass sie kommt von ihm. Nicht, dass wir Sachen neu erfinden, nicht, dass wir Pshotim geben in die Torah, die gar nicht stimmen, sondern er hat gesagt, damit ihr meine Talmidim, damit zu Hashem jeden Tag, dass von Meitro, dass von Hashem kommt, eure Weisheit. Er ist derjenige, der euch leiten soll. Er hat immer wieder, in mehreren seiner Aufsätze hat er die Gemorre gebracht, die sagt, dass wenn jemand Teure hat, aber kein Yiras Shamayim, ist so wie jemand Schlüssel hat von den inneren Gemächern, aber nicht von den äußeren. Und wie kann er reinkommen in die inneren Gemächer, wenn er kein Yiras Shamayim hat? Also das Erste, was für ihn wichtig war für seine Talmidim, war über allem stehend, Va'iras Shamayim. Die Talmidim mussten entzogen werden, Iras Shamayim. Und das war, glaube ich, auch einer der Gründe, warum sie keine Philosophie studiert haben. Der einzige Muster, den sie gelernt haben, es gibt so einen Spruch aus dem Rabbinerseminar, wofür brauchen wir Schiller und Goethe, wenn wir den Messias Yeshorim haben? Was man damit gemeint hat, war, das Muster sollte nur aus jüdischen Quellen kommen. Das war für ihn wichtig. Der Iras Shamayim sollte eingeprägt werden von den klassischen Quellen des Mussars. Das war die eine Sache. Die andere Sache ist, ich habe vorhin erwähnt, Avraham Avinu. Avraham Avinu hat, wir haben gesagt, sein Zelt war offen, hat eingelassen, aber hatte seine Regeln. Die Frage ist, wie macht man das? Wie bringt man Leute nah, die fern, die weit entfernt sind, aber macht sie verstehen, dass bei uns gewisse Regeln gelten und diese Regeln einzuhalten sind? Wie macht man das? Schreibe mir nach Hoffmann, man schaut an, wie Avraham Avinu zu ihm gesprochen hat. Avinu hat zu ihm gesagt, nimmt bitte ein bisschen Wasser. Ihr wollt in meinem Haus gelten gewisse Regeln. Ihr müsst euch Hände, Füße waschen. Aber no, macht es bitte. Er hat seinen Talmidim gesagt, wenn ihr rausgeht in die Welt und nach Kiruf Rechoikim, sollt ihr wissen, wie ihr mit den Leuten reden sollt. Wenn ihr mit den Leuten reden werdet, auf eine anständige, auf eine feine, auf eine erzogene Art und Weise, dann werdet ihr in der Lage sein, diese Leute auch wirklich Makarev zu sein. Und er schreibt dort, das Nadav von Aviu haben noch gefragt, der Mensch sagt, die haben gefragt, wann werden Moshe und Aaron endlich sterben und wir werden die Führung übernehmen. Rabbiner Hoffmann will diesen Mensch anders lesen. Er sagt, das ist keine Frage, sie wollten nicht die Führung übernehmen. Sondern sie haben gesagt, Moshe und Aaron sterben werden, werden wir die Führung übernehmen. Wir wollen nicht die Führung übernehmen. Wir sind Kohanim, unser Platz ist im Beis Hamikdash. Wir wollen nicht rausgehen, wir wollen kein Kiruf machen. Hat Rabbiner Hoffmann gesagt, nein zu seinem Talmidim. Ihr müsst, es gibt niemanden in Deutschland, der das machen kann. Wer soll das machen? Die Auslandsgemeinden wollen sich damit nicht beschäftigen. Im Sinne von Rabbiner Hildesheimer, das müssen wir machen. Rettet Klaisroel, solange es noch zu retten ist. Aber, Yukach no me'atmaim. Tut es mit Anstand, tut es mit Respekt. Seid nicht Marbe, mach Leukes. Und steht auf eure Sachen. Hey, Füße muss man waschen. Broches muss man sagen. Aber tut es mit Anstand. Und ich glaube, das ist dieser Kiddush Hashem, den das Rabbinerseminar geleistet hat. Das gedenken wir heute. Wenn wir gedenken, der großen Zerstörung von der Reichspogromnacht. Dass das war es. Den Kiddush Hashem, den Namen von Hashem in Deutschland Marbe zu sein, zu vermehren. Und dadurch, durch den Anstand, den sie gezeigt haben, als feine orthodoxe Juden, haben es geschafft, weit entfernte Menschen zurück zur Jüdischkeit zu bringen. Ich möchte doch noch schließen, vielleicht wollte ich schon zum dritten Mal schließen, aber er schließt sich wirklich. Ich wollte doch noch schließen mit einem kleinen Zitat von Rabbiner Hoffmann, weil es mir so gefällt persönlich. Rabbiner Hoffmann hat eine lange Tshuva über das Tragen am Schabbes von Büchern für Kinder, die am Schabbes in die Schule gehen. Wurde gefragt, können Kinder am Schabbos in die Schule gehen? Eine ganz lange Tshuva, es gibt auf die Tshuva auch eine Antwort von einem Rabbiner Pinchas Wechsler. Und der Wechsler war einer der letzten Mekubolim von Deutschland, ein naher Talmid von Rabbiner Hirsch, aber nicht so zufrieden mit seiner Tshuva. Aber in der Tshuva von Rabbiner Hoffmann, eine ganz lange Tshuva, schreibt er, erklärt, warum Kinder unter einem gewissen Alter, wenn Kinder, wenn sie tragen, die dürfen ja tragen, die Bücher zu der Schule, wenn es für die schwer ist, die Bücher dort zu behalten. Und in der Mitte schreibt er, eigentlich hätte man doch eine andere Lösung. Außer, dass jetzt die Kinder nicht die Bücher tragen sollen, sollen doch die Kinder, die aus wohlhabenden Familien kommen, sollen Privatunterricht organisieren. Der Privatunterricht wird dann die Kinder nachholen, was sie verpasst haben. Und dann werden sie gehen, wollen nicht am Schabbos. Wofür muss man so eine BDL-Lösung machen und die Kinder schicken? Sollen doch die Kinder Privatunterricht haben. Aber dann sagt er, dass das keine gute Lösung ist. Warum? Und was mit den armen Kindern? Die armen Kinder, die deren Eltern sich das nicht leisten können, werden dann in der Schule sein, am Schabbos. Und werden sich fühlen wie Juden zweiter Klasse. Für die können nicht, die Reichen, die halt haben, die nicht so wohlhabend sind, die müssen dann auf BDL stützen. Nein, sagt Rabbiner Hoffmann. Dieser Zäun, dieses Kleinvieh, diese Herde, was hat die gesündigt? dass die benachteiligt werden sollen und die aus den wohlhabenden Familien nicht. Er sagt, nein, alle sollen in die Schule gehen. Einer soll mechazik den anderen sein. Und dass am Ende, wenn sie von der Schule rausgehen, sie wissen, sie haben verschiedene Kules gemacht, als sie in die Schule gegangen sind. Aber jede Kule, die sie gemacht haben, war abgesegnet vom Rabbiner. Jede Kule, die sie gemacht haben, war so, dass sie in der Lage waren, eine Panosse überhaupt zu bekommen. Und die Rabbiner sich Sorgen gemacht haben, dass das die ideelle Lösung ist. Und die Kinder, danach, also Herr Hoffmann schreibt er, was man für die Kinder ja einführen sollte, anstelle, dass man ihnen verbietet, Bücher zu tragen, wir reden natürlich von Unterbarung und Mitzvah, von diesem Alter, anstelle, dass man ihnen verbietet, Bücher zu tragen, machen wir ein Nachmittagsminien. Und hat ein Nachmittagsminien etabliert, wo die Kinder dann gekommen sind und haben dann Kriyasa Teure gehabt, haben Musaf gedabend und Minche gedabend beim Nachmittagsminion. Und er schreibt dort, obwohl er keine Mekoyos gefunden hat, dass man solche Nachmittagsminion in Chetrile machen kann, sagt er, es ist ein Eis Last Shla Hashem Befeirat Arosecho. Es ist eine Zeit für Hashem zu kämpfen. Und in diesem Fall, nicht, dass man wirklich die Teure aufheben kann, aber in diesem Fall kann man gewisse Cooles anwenden. Und ich muss Ihnen sagen, aus den Berichten kommt hervor, dass diese Nachmittagsmillionen, Sie müssen sich das vorstellen, diese Nachmittagsmillionen sind im Laufe von 5 Jahren, sind gewachsen von 50 Kindern auf ungefähr 700 Kinder. Wenn Sie sich vorstellen, 700 Kinder aus dem ganzen Raum Ost- und West-Berlin sind gekommen jeden Tag zu Davonen am Nachmittag mit Kriyas HaTeure. Und das war deren Verdienst. Sie haben natürlich Cooles gehabt. Wenn man den Melamed Teure liest, es gibt Cooles. Es gibt Erleichterungen, aber sie haben das gemacht, eine Mahnungsrolle für das jüdische Volk, um das jüdische Volk Makarev zu sein und die Kinder auf dem jüdischen Weg zu erziehen. Vielen Dank.
Ich habe viel gelernt, dass Yukach No, dass wir das Gegenüber mit dem Anstand zugehen, gleichzeitig aber auch auf unseren Regeln, auf unseren Werten beachten, dass wir diese Brücke schaffen und die auf diesen beiden Beinen stehen soll. Ich glaube, das ist für mich jetzt ganz persönlich, wo ich in der Geschäftsleitung des SEG bin, kann ich das von diesem Abend mitnehmen. Ich glaube, im Namen von uns allen will ich nicht nur danken, sondern Herrn Rabbiner Baum vielleicht schon fürs nächste Jahr wieder einladen. ganz zum Schluss, Sie haben sehr über das Rabbiner-Seminar in Berlin gesprochen. Ich habe mal eine Anekdote gelernt über Rav Shimshon Rupol Hirsch, dass er schon relativ alt war und er wollte die Schweiz besuchen und die Talmidim haben ihm gesagt, in deinem Alter, Gesundheitszustand, und er hat gesagt, wenn ich nach 120 vor den Kisya Kovat komme, wird man mich fragen, hast du meine Alten gesehen? Und deshalb möchte ich Ihnen hier so eine Einladung für Ihre ganze Familie, wir müssen da noch abwägen, auf welchen Berg, aber das war ein Ausflug auf die Schweizer Alpen machen.